Was ich jetzt euch anregen würde zu tun, geht am besten, wenn ihr zwar bequem, aber aufrecht auf euren Stühlen sitzt, so ein bisschen gerade ruckeln, wenn ihr mögt, wenn ihr mitmachen möchtet, keine Sorge, die hinter euch, die können schon irgendwie an euch vorbeischauen. Und dann macht es doch mal so, dass ihr ganz tief ausatmet und einatmet und ausatmet. Gönnt euch mal ein paar tiefe Atemzüge. Richtig in den Bauch hinein. Merkt ihr, dass es eine ganz entspannende, ganz einfache Übung ist? Manchen geht es so, die fühlen sich, wenn sie ein paar Mal richtig tief durchgeatmet haben, gleich ein bisschen lebendiger. Das Atmen ist ja eine ganz faszinierende Angelegenheit. Manchen Menschen in verschiedenen Bereichen, dazu gehört ja etwa das Singen oder auch Sportarten wie das Schwimmen, die verbringen viel Zeit damit zu lernen, wie sie richtig atmen können. Aber irgendwie können wir es ja alle so ein bisschen, oder? Es ist eine Frage des Überlebens. Um Energie zu gewinnen, produziert unser Körper Kohlendioxid, CO2. Das ist giftig, wenn wir es nicht ausatmen. Anschließend müssen wir einatmen, was uns das Leben bringt, Sauerstoff. Ich möchte heute über etwas sprechen, was ich das geistliche Atmen nenne. In den biblischen Sprachen, Hebräisch und Griechisch, gibt es nämlich für die Worte Atem und Wind und Geist jeweils nur ein Wort. Ein Wort, was all drei Bedeutungen trägt. Atem, Wind und Geist. Im Hebräischen Ruach und im Griechischen Pneuma. Und man muss dann jeweils den Zusammenhang beachten, damit man weiß, was man jeweils übersetzt, wenn wir es ins Deutsche bringen. Im zweiten Schöpfungsbericht der Bibel heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem, den Ruach, in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Oder wörtlicher übersetzt, so wurde er eine lebendige Seele. Und das ist ja eine ganz hintergründige Redeweise. Warum schnippt Gott nicht einfach so mit dem Finger und spricht ein Wort? Warum diese Mund-zu-Nase-Beatmung? Es geht darum, den Menschen darzustellen als ein geisterfülltes, ein geistliches Wesen, gefüllt mit Atem Gottes, mit Gottes Geist, mit seiner Lebenskraft. Das bringt es auch zum Ausdruck. Wenn das Alte Testament von dem Geist Gottes spricht, geht es um Leben, geht es um Lebendigkeit, geht es um Vitalität. Das Alte Testament sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Leben. Ja, und das wird an dieser Tonfigur, der Leben eingeblasen wird, an diesem Bild sehr schön deutlich. Im Neuen Testament dann wird das auch so gesehen, aber durch Jesus, seine befreiende Botschaft, sein Durchbruch durch den Tod zum Leben, wird es noch ergänzt. Im Neuen Testament heißt es dann, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese beiden Aussagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Leben und da ist Freiheit, die ergänzen sich. Im Psalm 104 wird das Geheimnis von Vergehen und Werden so beschrieben. Es geht um Gottes Geschöpfe. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schaffst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Du erneuerst das Gesicht der Erde. Das ist dieser Lebenshauch, Lebensatem, der Geist, wild manchmal und ungezähmt und voller Energie und Kraft und so weit weg von mancher kirchlicher Durchschnittlichkeit. Das Gegenteil davon ist Todeshauch, ist Starre, ist Stumpfheit und ist übrigens auch Langeweile. Gottes Geist und Langeweile sind extreme Gegensätze. Wusstet ihr das? Geahnt habt ihr es bestimmt. Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, haben einen Hunger nach Leben, haben einen Hunger nach erfülltem Leben, nach leidenschaftlichem Leben und leidenschaftlichem Glauben. Es ist eine Sünde. Nein, es ist die Sünde, die diesen Hunger nach Leben manchmal verdreht. Ja? Sie führt dazu, dass Menschen diesen Lebenshunger an Orten stillen wollen, der sie selbst oder andere zerstört. Man kann daran zugrunde gehen. Aber es besteht kein Zweifel, von Anfang an ist diese Lebendigkeit, diese leidenschaftliche Lebendigkeit, ein Geschenk unseres Gottes. Schauen wir noch genauer hin. Wie ist das im Alten Testament? Wie ist da sonst noch vom Geist Gottes die Rede? Der Geist Gottes taucht dort immer wieder in Schlüsselsituationen auf, etwa in Schlüsselszenen des Volkes Israels. Er berief Propheten, andere herausragende Gestalten, stattete sie aus, gebrauchte sie. Durch den Geist Gottes waren Menschen mit besonderer Einsicht oder Stärke oder Leidenschaftlichkeit ausgestattet und konnten dann Gott damit dienen. Der Geist Gottes führte Menschen, auch Völker, Israel durch die Wüste etwa. Bibelkenner wissen, mit einer Wolkensäule am Tag, mit einer Feuersäule in der Nacht. Wieder sehr schöne Bilder. Manchmal kam der Geist Gottes auch auf einzelne Menschen. Er atmete etwa Weisheit in diese Individuen. In Samuel 2,23 berichtet David, König David von Israel, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Ja, also er versucht, das gar nicht für sich zu reklamieren. Er sagt, der Geist Gottes hat mir hier geholfen. Der Geist kam also so über einzelne Menschen, stattete sie mit übernatürlicher Kraft aus. In Richter 15, Vers 14 steht die Geschichte von Simson, der seinen Feinden, den Philistern, gegenübersteht. Philister waren nun klassische Feinde Israels, militärisch und technisch komplett überlegen. Der Geist des Herrn gab Simson übernatürliche Kraft und Mut, um den Philistern zu widerstehen, um sie zu besiegen. Und dasselbe lesen wir von Gideon oder vom ersten König Israels, der Saul hieß. Als der Prophet Samuel dem Saul verkündigt, dass er König wird, antwortet der: Aber ich komme aus dem kleinsten Stamm, dem Stamm Benjamin. Außerdem komme ich aus der kleinsten Familie in meinem Stamm. Wir würden heute sagen, ich habe überhaupt keine Hausmacht. Ich habe nicht mal eine Partei, ich habe gar nichts. Aber Saul atmete seine Angst und seine Minderwertigkeitsgefühle aus und atmete Kraft ein. Eine andere Art des Wirkens des Heiligen Geistes im Alten, auch später im Neuen Testament, ist es, Menschen mit besonderen Begabungen auszustatten. 2. Mose 31, 1-3 ist ein Beispiel dafür. In diesem Abschnitt gibt Gott Mose Anweisungen für die Konstruktion einer Art Zelthütte, die auch Versammlungszelt genannt wurde. Das war jetzt ein ganz wichtiger Ort für Israel, denn sie sollten sich dort zur Anbetung versammeln und sie sollten dort in besonderer Weise auf Gott hören. Also so eine Art Reisetempel, ja, sage ich mal. Menschen würden Gott dort erleben. Wir lesen, dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs, vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Also dieser Bezalel war ein Meisterhandwerker. Das ist eine Gabe des Geistes. Hier ganz offenbar wird das so beschrieben. Heute reden wir von Prophetie, von Leitung, von Seelsorge als Geistesgaben. Hier geht es um das Handwerk, künstlerisches Handwerk. Wenn ich versuche, in unserer Wohnung oder in meinem Büro nur etwas Farbe an die Wand zu bringen, was sehr selten vorkommt, betet meine Frau, dass dieser Geist Gottes mich ein wenig erfüllen möge. Nicht jedes Gebet wird erfüllt. Zu einem entscheidenden Zeitpunkt sendet er also seinen Geist zu diesem Meister, Bauleiter, Vorsitzender der Baukommission, wie immer wir ihn nennen wollen. Bezalel sollte die Verantwortung über das Design und den Bau besitzen. Er sollte die Übersicht über die Baustelle des Versammlungszeltes behalten. Stell dir vor, und sowas gibt es ja auch bei uns, oder? Gab es kürzlich. Ein Haus, was Gott die Ehre gibt, in dem Menschen an die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes erinnert werden. Da geht es um Finanzierung. Und es geht um exzellente Arbeit. Stell dir vor, die Sorgen, die ein solches Projekt hervorrufen kann. Ich kann förmlich sehen, wie dieser frühe Bauingenieur denkt, ach, wie soll ich das schaffen? Und werde ich dieser Aufgabe, so einen besonderen Ort zu schaffen, überhaupt gerecht? Sein Kopf ist voll vor Ideen und wundervollen Plänen. Sein Ziel ist, dass das Volk eines Tages davor steht und staunt. Wow, sie sollen an Gottes Gegenwart, an seine Güte, an Gottes Pracht, an seine Schönheit erinnert werden. Wir werden uns dort versammeln, um Gott anzubeten, um ihn zu preisen. Irgendwie haben wir doch auch etwas davon gespürt, nicht wahr, im vergangenen Jahr? Denn es ist doch so, dass die Menschen jeden Tag an so vielen Gebäuden unserer Welt vorbeigehen. Und die sind verschiedenen Zwecken gewidmet. Riesengebäude, oft protzig, dienen der Verwaltung. Oder noch protziger, Gebäude, die dazu da sind, wie man so sagt, Geld zu machen. Ja, Einkaufszentren sind Tempel des Kommerzes, Banken. Wir haben Räume, um Gott darin zu ehren. Und so schön, wie es am vergangenen Wochenende gefüllt war, war es doch auch eine schöne Vision, oder? Ich stelle mir vor, wir denken in ein paar Jahren an diese Zeit zurück und reflektieren über die Opfer, die das gekostet hat und die Frucht, die da gewachsen ist. Wir sprechen über Menschen, die wir erreicht haben, über die heiligen Momente, die wir miteinander geteilt haben. Und ich denke, wir werden uns umschauen und sagen, wow. Wir werden an Gottes Gegenwart und seine Güte erinnert werden und daran, wie Gott seine Inspiration in Menschen hineingelegt haben, die das dann mal vor Jahren möglich gemacht haben. Genauso ist von Musikern übrigens die Rede, die vom Geist erfüllt ihre Gabe einsetzen, berührende, heilende, inspirierende Musik, inspiriert vom Geist Gottes. Der Geist Gottes war im Alten Testament absolut nicht abwesend. Er rüstete aus, er führte, er bevollmächtigte, er veränderte Situationen. Und doch bleibt ein Problem. Im Alten Testament ist sein Wirken noch eingeschränkt. Wenn der Geist im Alten Testament auf das Leben eines Menschen kam, konnte es sein, dass das zum Beispiel für eine bestimmte Zeit oder für einen bestimmten Auftrag geschah. Das tragischste Beispiel dafür ist der erste König des Volkes Israels, den ich schon erwähnt habe, König Saul, erfüllt mit seinem Geist, und später wird berichtet, wie der Geist Gottes Saul wieder verlassen hat, einfach weil er Gott ungehorsam war, und damit hat er auch seine gesamte Vollmacht verloren, letztlich auch sein Königsamt. Der Geist Gottes kam auch auf einige erwählte Menschen in einer ganz besonderen Weise und nicht einfach auf jeden. Das Wirken des Geistes wurde durch Könige, Priester, Propheten oder besondere Charismatiker vermittelt. Die meisten Menschen erlebten den Geist in dieser Weise nie persönlich. Wir finden in 4. Mose 11 dazu eine ganz bisschen skurrile, aber aufschlussreiche Geschichte. Mose führte ja bekanntlich das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste, und das ist eine Riesenaufgabe, und er kommt dabei an seine Grenzen, ist zu groß für einen Mann. Gott beschließt, ihm 70 Älteste zur Seite zu stellen, die will er mit seinem Geist erfüllen, und er wählt sie persönlich aus seinem Volk aus, 70 Älteste. 68 der Auserwählten treten auch an, 2 bleiben in ihren Zelten zurück. Vielleicht wollten sie sich den Stress einfach nicht antun. Immerhin ein guter Schnitt. Viele Freikirchen fragen 70 um einen Leitungsdienst und keine 2 treten an. Wie auch immer, hier geschieht etwas Außergewöhnliches. Der Geist erfüllt die Ältesten, und die beiden im Lager mit den merkwürdigen Namen Eldad und Medad, die kriegen ihn auch ab. Und sie beginnen plötzlich prophetisch zu reden, ja, daran hat man das gemerkt. Josua, nun Zweiter in der Hierarchie nach Mose, hört davon und ist gar nicht glücklich über diese Situation. Er sagt zu Mose: Mose, unter uns sind 2 Männer, die prophezeien, obwohl sie nicht zum Dienst angetreten sind. Halte sie bitte auf. Josua ist der Zweite in der Hierarchie, wie ich sagte. Er sieht Eldad und Medad Dinge tun, die er selbst nicht mal kann. Und jetzt wird es brenzlig für ihn. Er sagt: Mose, halte die auf. Mose stellt aber folgende Frage: Hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig macht? Ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Nun, Mose war etwas Besonderes, er war schon einzigartig, aber er wollte seine Position nicht verteidigen. Er wollte nicht der Einzige sein, auf dem der Geist Gottes ruht. Das ist Teil seiner Größe. Er sagt: Ich wünschte mir, alle hätten den Geist. Ich wünschte, der Geist würde über die ganze Gemeinschaft ausgegossen werden. Und genau das wurde zu einer Hoffnung, zu einem Traum, zu einem Gebet, dass Gott eines Tages seinen Geist auf alle Menschen ausgießen würde. Und Gott versprach, dass es so kommen würde. Im Prophetenbuch Joel 3 lesen wir diese Verheißung. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, und alte Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Und das sind oft Menschen aus anderen Völkern gewesen, ja, nur so nebenbei für die theologisch Interessierten. Es wurde zum großen Traum des Volkes Israel, dass der Geist Gottes ausgegossen wird und jetzt eben nicht nur auf einige Auserwählte, ich bin der Gesalbte des Herrn und ihr habt mir zu folgen nach dem Motto, sondern auf jeden einzelnen Gläubigen und auch nicht nur für eine Zeit, sondern für den Rest ihres Lebens, von dem Moment ihres Gottvertrauens an bis zu dem Augenblick ihres Todes. Das war der Traum des Volkes Gottes. Und dann hören wir von Jesus, wir lesen es in Johannes 7, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und jetzt haben wir ein anderes Bild für diesen Geist. Stellt euch ausgedörrtes Land vor, das Land, in dem Jesus lebte, Wüstenland. Und nun Ströme von lebensspendendem Wasser. Und der Text sagt weiter, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Und genau das feiern wir ja zu Pfingsten, dass das passiert ist. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, da kam Feuer vom Himmel. Nun dieses Mal nicht als große Feuersäule, um dem Volk voranzugehen, sondern hübsch aufgeteilt in kleine Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Das ist ein Symbol. Und nun soll der Geist auf jeden Menschen kommen, der Teil von Gottes Gemeinschaft ist. Nach seiner Auferstehung, eingeschlossen in einen Raum mit seinen Jüngern, macht Jesus dazu noch eine ganz außergewöhnliche Aussage. Wir lesen auch im Johannesevangelium, Kapitel 20. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und jetzt erinnert euch das vielleicht an die Schöpfungsgeschichte, die Sache mit dieser Mund-zu-Nase-Beatmung. Er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Tatsächlich wird das Verb, das Johannes an dieser Stelle gebraucht, dieses Anhauchen, im Neuen Testament nur an dieser Stelle gebraucht. Ein sehr seltenes Verb. Und das ist genau das, was in der griechischen Übersetzung in 1. Mose 2 steht, als Gott atmete in diesen kleinen Tonklumpen. Ja, dieses Anhauchen, dieses Atmen. Dasselbe Wort. Es soll bewusst daran erinnert werden. Johannes will uns zu verstehen geben, dass Gott schon bevor Jesus auf die Welt kam, auf die Knie ging und in diesen Klumpenton hineinatmete und so ein menschliches Wesen, eine lebendige Seele entstand. Und das, was Gott mit diesem Tonklumpen tat, das will er heute wieder tun. Wiederbelebung. In jenem Raum sagte Jesus zu seinen Freunden, so wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Jedoch könnt ihr es nicht aus eigener Kraft tun, das würde niemals funktionieren. Zuerst müssen wir an eurer Atmung arbeiten. Also hat er nicht genauso gesagt, aber so in dieser Art. Es ist die Pfingstgeschichte in der Variante des Johannesevangeliums, die ich euch vorgelesen habe. Durch Jesu Kommen erfüllt Gott sein Versprechen. Es kommt eine Zeit, in der jeder Mensch mit dem Geist Gottes erfüllt werden kann. Und Johannes der Täufer sagt über Jesus, es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht würdig, seine Sandalen loszubinden. Ich taufe euch mit Wasser. Er jedoch wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er wird den Heiligen Geist in das Volk Gottes ausgießen. Wenn wir mit Wasser taufen, dann bitten wir genau darum, dass das auch geschieht. Diese Erfüllung mit dem Geist. Wisst ihr, wir sprechen ja erstens in der Gemeinde sehr viel darüber, wie wichtig die Menschen Gott sind. Die Bibel spricht von Gottes Liebe meist mit Worten über den Vater. Ja? Gottes Vaterherz ist ein großes Thema, das Menschen niemals aufgibt, dass sie immer sucht, dass seine verlorene Kinder immer sucht. Menschen sind Gott so wichtig. Und wir sprechen zweitens viel darüber, vollkommen hingegebene Nachfolger Jesu Christi zu sein. Die Bibel spricht von unserer Hingabe Gott gegenüber meistens mit Worten unserer Hingabe an Jesus, seinen Sohn. Wir sollen seine Nachfolger sein, ja, seine Jünger. Ja, es gibt ja auch diese Fachworte Nachfolge oder Jüngerschaft, die genau das meint. Es gibt also einen Vater, Menschen sind Gott wichtig. Es gibt einen Sohn, wir sollen seine vollkommen hingegebenen Nachfolger sein. Aber es gibt auch dieses dritte Mitglied der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der uns die Gewissheit gibt, von einem Tag auf den anderen, dass wir von diesem Vater geliebt sind. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Kraft gibt, überhaupt das zu können, Jesus mit Hingabe nachzufolgen. Um das zu können, gibt es einiges, was du ausatmen musst. Und du musst andere Dinge wieder einatmen. Kohlendioxid ist nicht die einzige giftige Substanz, die wir in unserem Leben produzieren. Das kann Voreingenommenheit sein oder so eine unspezifische Angst, die im Moment diese Welt so kaputt macht. Lebensangst. Ich muss sie sprichwörtlich loswerden, denn sonst wird sie mich innerlich auffressen. Dann kann ich einatmen, was mir Gott an Lebendigkeit und Freiheit gibt, seinen Geist. Ich möchte euch bitten, in den nächsten Wochen an eurer Atmung zu arbeiten. Verbringt doch morgens früh, wenn ihr aufwacht, ein wenig Zeit im Gebet und nutzt euren Atem als Erinnerung. Vater, es sind ein paar Dinge in mir, die meinen Geist töten werden, wenn ich sie nicht loswerde. Also möchte ich sie ausatmen. Ich möchte dir meine Schuld, meine Sünde bekennen. Atme ein, atme aus, das ist Leben. Nimm dir etwas Zeit. Gott, ich habe dieses Problem, ich habe jene Gewohnheit, ich habe dieses Anliegen, ich habe auch große Sorge. Erzähle ihm davon. Dann atme aus und atme ein. In Gesprächen mit Christen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir uns sehr häufig an einer bestimmten Stelle von der Wirkung des Heiligen Geistes abnabeln. Wir gehen einen bestimmten Schritt mit, lassen uns bis zu einer bestimmten Stelle führen und dann hängen wir ab. An welchem Punkt stehst du? Wo bist du gefordert, dich wieder anzuhängen? Wo siehst du die Gefahr, dich vom Wirken des Geistes Gottes zu trennen? Hast du vielleicht etwas, einen Anschluss verloren oder einen Schritt nicht getan, der so klar vor dir lag und der Gottes Weg für dich war? Dann bleib mal stehen, atme mal durch. Gott, ich mache jetzt mal Pause, um deine Führung, deine Inspiration, deine Motivation oder deine Sorgenfreiheit einzuatmen. Aber arbeite mit dem Geist, atme aus, atme ein. Irgendwann im Laufe der nächsten Zeit wirst du vielleicht einem schwierigen Menschen begegnen. Gibt es in deinem Leben schwierige Menschen? Vielleicht gibt es sie nur in meinem, aber ich rechne immer so hoch. Wenn du sie siehst, dann atme doch mal aus. Herr, ich atme all die giftigen Emotionen aus mir heraus. Diese Tendenz, diese Person zu meiden. Oder die Angst vor dieser Person. Oder meinen Neid. Oder meine Vorurteile. Oder meine Apathie. Oder meinen Liebesmangel. Dann nimm dir einen Moment Zeit und erinnere ich dich daran, auch wieder einzuatmen. Denn sonst wird die Luft knapp. Gott, ich atme deine Liebe ein. Deine Liebe auch für gefallene Sünder, auch für schwierige Menschen, auch für mich, aber auch für meinen Gegner hier. Ich atme deine Gnade für Menschen ein, die stolpern und versagen wie ich und mein Gegenüber. Und ich atme deinen Mut, deine Aufgeschlossenheit und deine Warmherzigkeit ein. Deine Chance, das geistliche Atmen zu üben. Morgen also oder übermorgen, wenn du gestresst bist, wenn du dir Sorgen machst, wenn die Nervosität hochkriecht oder der Frust dich lähmt oder Einsamkeit oder Ängstlichkeit hochkommt, du müde wirst, wenn du merkst, Versuchung rollt an, erinnere dich daran, innezuhalten und zu atmen. Erinnere dich daran, Gott kniete nieder, um einem kleinen Lehmklumpen seinen Atem einzuhauchen. So wurde daraus eine lebendige Seele. Derselbe Gott kam in der Person Jesu Christi zur Welt und hauchte seine Nachfolger an. Er füllte sie neu mit Leben. Und derselbe Gott ist hier gegenwärtig und steht dir gegenüber in der Person des Heiligen Geistes. Er sehnt sich nach nichts mehr als Leben in dich hinein zu atmen. Atme aus, atme ein, spüre seinen Geist. Amen.